SWR 2.
Eine junge Österreicher Autorin gibt zu reden, auch bei uns in Reflexe heute. Die 24-jährige Wea Kaiser. Blasmusik-Pop heißt ihr erstes Buch. Sie porträtiert darin eine hinterwäldlerische Berggemeinde, Dorfbewohner mit wenig Verständnis für Leute, die aus dem Rahmen fallen. Ein humorvoller Roman, den Wea Kaiser da geschrieben hat. Und interessant ist das Buch auch sprachlich. Wea Kaiser erfindet nämlich für ihre Figuren einen eigenen Dialekt. Literaturredaktorin Lucia Stettler hat mit Wea Kaiser über Blasmusik-Pop gesprochen.
Wea Kaiser, ihre Geschichte Blasmusik-Pop ist eine schräge Mischung aus Familiensaga und Gesellschaftsroman, Provinzsatire und Schelmenliteratur. Zentraler Schauplatz ist St. Peter am Anger. Können Sie uns dieses Provinznest ein wenig näher vorstellen?
Ja, also dieses Bergdorf liegt in den mittelhoch-peripher-zentralen ost-nord-west-östlichen Schwarzer Alpen. Also man merkt schon, es ist so ein Ort, der nicht genau geografisch verortbar ist, den es auch gar nicht gibt. Der Ort ist bevölkert eben einerseits von Steinläusen, aber andererseits eben auch von diesen St. Petrianern, die einfach im Lauf ihrer Geschichte sich immer Mühe gegeben haben, unter sich zu bleiben und auch so gut wie es geht einfach den Anschluss an den Rest der Welt zu verhindern und einfach ihre eigenen Sitten zu pflegen.
Ist es eine heile Welt?
Das glaube ich gar nicht. Also ich persönlich, also ich glaube, ich würde verzweifeln, müsste ich in St. Peter am Anger leben, denn diese Abgeschiedenheit ist natürlich auch sehr erdrückend für manche. Also für die, die sich gut anpassen können, ist es sehr schön, aber für die, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen, ist es natürlich grausam und auch werden die Menschen natürlich oft unterdrückt, um eben nicht extra aus dem Rahmen zu fallen.
Aus dem Rahmen fallen in dieser Geschichte Johannes Gerlitzen und später sein Enkel Johannes Irwein. Sie interessieren sich beide enorm für die Wissenschaft und diese Leidenschaft, die macht sie dann zunehmend suspekt bei den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern. Und ich bitte Sie, Wea Kaiser, uns eine Textstelle aus dem Anfang des Romans vorzulesen. Wir schreiben das Jahr 1960. Damals ist der Holzschnitzer Johannes Gerlitzen in St. Peter am Anger noch gut integriert. Er hat aber ein großes Problem. Seit Monaten plagen ihn grauenhafte Bauchschmerzen.
Kurz vor Einsetzen der Schneeschmelze kamen die Krämpfe. 16 Stunden lang wand sich sein Darm. 2 Stunden länger, als Elisabeth in den Wehen gelegen hat, dachte Johannes und schämte sich noch im selben Moment für diesen Gedanken. Als tags darauf der gewaschene Bandwurm vor ihm lag, ganze 14,8 Meter lang und in etwa so breit wie Elisabeths Ringfinger, glühte Johannes vor Stolz, als hätte er die Erstbesteigung des großen Sporzer vollbracht.
Der Bandwurm weckt nun eben die wissenschaftliche Neugier von Johannes Gerlitzen und ist der Grund, warum dieser Mann in der Gemeinde zunehmend isoliert wird. Er beginnt sich nämlich plötzlich für Bücher zu interessieren, hockt stundenlang in der kleinen Dorfbibliothek und will alles über Parasiten herausfinden.
Sobald die Schneeschmelze die Wege ins Tal befreit hatte, suchte Johannes 3 Paar frische Unterwäsche zusammen und schlug Schreibers Berichte sowie den präparierten Bandwurm in jeweils eines seiner Hemden ein. An einem Dienstagmorgen bog Johannes Gerlitzen auf die Angertalstraße und machte sich auf den 4-stündigen Fußweg hinaus in die Welt. Als erster kam ihm der Briefträger Gerhard Rossbrand entgegen, danach die Volksschullehrerin, schließlich einige Bauern, und alle fragten sie ihn, wohin er so zielstrebig ginge. Ohne stehen zu bleiben, antwortete er jedes Mal, »Ich gehe in die Hauptstadt und ich werde Doktor.« Dem Briefträger fielen ein paar Briefe zu Boden, die Volksschullehrerin lachte lauthals auf. Die Bauern schüttelten die Köpfe und waren sich einig, dass er nun endgültig verrückt geworden war. Noch nie war jemand aus St. Peter am Anger weggegangen, schon gar nicht in die Hauptstadt, schon gar nicht, um Doktor zu werden.
Johannes Gerlitzen schafft es tatsächlich bis zum Doktortitel. Wie er sich die Zulassung zum Medizinstudium ergaunert, das ist eine der vielen Anekdoten in ihrem Roman Blasmusik-Pop. Und er kehrt dann Jahre später zu Frau und Kind in St. Peter am Anger zurück, praktiziert dort fortan als Dorfarzt. Aber schon beim allerersten Besuch seiner früheren Kollegen am Stammtisch wird ihm bewusst, dass er nie wieder einer von ihnen sein würde.
Na, wir haben aber nicht geglaubt, dass wir die nur einmal bei uns sehen, schrie ihm Friedrich Ebersberger zu, der das Bürgermeisteramt seines Vaters gemeinsam mit dessen Autorität und Fettleibigkeit übernommen hatte. Anton Rettenstein, Wilhelm Hochschwab und Gerhard Rossbrand hoben ihre Bierkrüge, und jetzt konnte Johannes nicht mehr anders, als sich zu ihnen zu setzen. Natürlich sprachen sie nicht über die schwierigen Kapitel der Vergangenheit, denn in St. Peter am Anger sprach man nicht über Dinge, die man nicht mehr ändern konnte.
Wer Kaiser entspricht die seiner persönlichen Erfahrung auf dem Lande. Man spricht nicht über Dinge, die man nicht mehr ändern konnte.
Ich glaube, das kann ich schwer beurteilen, weil ich ja doch sehr bald vom Land weggegangen bin. Also ich habe eben mit zehn Jahren bin ich ins Gymnasium in die Stadt gewechselt, und seit meinem 18. Lebensjahr wohne ich jetzt in Wien. Aber ich habe das als Kind, das Dorfleben, sehr kennengelernt, und gerade in Österreich, also ist es ja immer sehr viel über die Sprache. Also entweder man spricht eben den Dialekt eines Dorfes oder nicht, und wenn man ihn nicht spricht, dann wird man bezeichnet als Hochgeschissener. Das war auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wie schnell man ausgegrenzt wird, wenn man irgendwie aus dem Rahmen fällt. Ich muss sagen, das Dorf, aus dem ich komme, ist Gott sei Dank jetzt nicht ganz so seltsam wie St. Peter am Anger, aber ich habe das halt miterlebt, wie das sein kann, wenn man einfach so in einer ganz kleinen Gemeinschaft lebt.
Und warum hat man Sie ein bisschen ausgegrenzt?
Weil ich von meinem Vater sehr stark Hochdeutsch erzogen wurde. Also der hat immer geglaubt, also das ist besser, irgendwie Hochdeutsch zu sprechen, dann tut man sich in der Schule leichter und lernt leichter lesen und so weiter, was natürlich mittlerweile auch wissenschaftlich nachgeprüft ein totaler Blödsinn ist. Also das muss nicht unbedingt helfen, aber mein Vater hat sich das halt eingebildet. Und ich war auch so ein sehr seltsames Kind, muss ich sagen. Also ich war auch immer sehr, sehr verschlossen und fand auch mit Büchern immer viel, also hat mit Büchern einfach viel mehr anfangen können als mit Altersgenossen. Das war irgendwie auch so eine seltsame Verschrobenheit, die ich als Kind hatte. Also mittlerweile habe ich in dem Dorf auch wieder wirklich einige Leute, die ich sehr, sehr gerne mag und mit denen ich sehr gerne Zeit verbringe.
Wie haben die denn auf die Geschichte reagiert?
Also das war zunächst mal ganz lustig, also weil St. Peter am Anger, also das Dorf heißt deshalb so, weil es für mich ist es ein Allerweltsname. Also in der Schweiz, in Österreich, in Bayern gibt es ja hunderte St. Peters, und Anger gibt es auch ganz oft, weil das einfach so mittelalterliche Bezeichnung für einen Platz ist, an dem man das Vieh weidet. Und deswegen habe ich mein Dorf so genannt, weil es diesen Namen so oft gibt. Und lustigerweise gibt es aber in dem Nachbarsdorf, von wo ich herkomme, auch ein Dorf namens St. Peter am Anger. Und jetzt hat natürlich das Dorf, aus dem ich komme, geglaubt, das ist ein Zeichen dafür, dass es im Roman jetzt nur um sie geht. Und als sie halt wussten, dieses Buch erscheint, waren alle total aufgeregt. Und ich bin da ganz selten, aber ich war dann im Juni ungefähr, war ich dort auf so einem großen Fest, und alle haben mich angeschaut und waren so ganz, ganz einsilbig, wenn ich in die Nähe kam, weil ihnen das auch so ein bisschen nicht geheuer war. Und dann kam das Buch aber raus, und alle haben es dann sehr schnell gelesen, und dann gab es ein riesen Dorffest, weil sich alle dann so gefreut haben über das Buch.
Was gab denn eigentlich den Anstoß zu dieser Geschichte?
Ich glaube, ich war damals 16 Jahre alt, als mir diese Idee gekommen ist, und damals stand ich mit dem Dorf total auf Kriegsfuß. Und mit 20, als ich dann wirklich überlegt habe, ich möchte jetzt unbedingt einen Roman schreiben und mir diese Geschichte wieder vorgenommen habe, habe ich auf einmal gemerkt, dass ich all diese Aggressionen gar nicht mehr habe. Und dann habe ich auch wirklich beim Schreiben, glaube ich, Frieden geschlossen mit dem Dorf.
Sie haben Frieden geschlossen mit dem Dorf, Wer Kaiser. Und doch spürt man beim Lesen da und dort so kleine Seitenhiebe auf die doch sehr einfältigen Dorfbewohnerinnen und Bewohner. Mich dünkt, die Frauen zum Beispiel, die kommen in ihrem Roman eher schlecht weg. Die sind primär interessiert am Kuchenbacken und Nordic Walking und tratschen fürs Leben gern. Also eigentlich ein erstaunlich konservatives Frauenbild, das sie uns als junge Autorin da präsentieren.
Ich muss halt schon sagen, was mich immer wahnsinnig schreckt einfach, ist wie in manchen Gegenden Frauen einfach sich auch gerade in diese Häuslichkeit total zurückziehen. Also das ist vielleicht eher so eine kleine Kritik.
Eine kleine Kritik, die bei Ihnen aber sehr humorvoll rüberkommt. Überhaupt spürt man als Leserin Ihre Freude am Karikieren, am Parodieren. Da gibt es zum Beispiel eine wunderbare Szene, als das Kloster im Tal unten einen neuen Priester nach St. Peter am Anger schickt. Dieser wird quasi zwangsversetzt in die Berge. Und er erhält vom Abt als Entschädigung für diesen Job einen blauen Jaguar. Die Leute im Dorf, die trifft fast der Schlag, als Pater Tobias dann am Palmsonntag im rassigen Sportwagen vorfährt. Und dieser attraktive Geistliche, der sorgt dann natürlich noch tagelang für Gesprächsstoff.
Am Montag nach dem Palmsonntag saßen die Mütterrundenmitglieder am Stammtisch im Café Moni und überlegten, wie Pater Tobias es schaffte, dass sein Haar so honigfarben leuchtete. Ich glaube ja, er verwendet die eine blaue Spülung aus der Werbung, die was bei uns nur nicht gibt. Genau, ich glaube, die Haare, die sahen einfach so. Spinnst? So ein Glanz ist nicht normal. Der schaut aus wie so ein Model aus dem Katalog. Ja, aber der ist ein Pfarrer. Der darf ja gar keine Spülung verwenden. Wieso nicht? Glaubst gleich die Pfarrer duschen mit Weihwasser? Die Frauen kicherten, stießen einander mit den Ellbogen in die Rippen. Nur Ilse Irwein saß mit verschränkten Armen in der Ecke. Angelika Rossbrand winkte Frau Moni, noch eine Runde Kirschlikör aufzutragen, obwohl Ilse ihr erstes Glas noch nicht angerührt hatte. Es war 2:30 am Nachmittag und ihre Freundinnen waren bereits beim Hochprozentigen angekommen. Mariannes Wangen waren gerötet und sie war nicht die Einzige am Tisch, die lallte.
Eine der vielen lustigen Szenen in Ihrem Roman Wer Kaiser, im Roman Blasmusik, Pop. Die Erzählweise, die erinnert ein wenig an einen Volksschwank. Und das ist ja ein Genre, das sehr typisch ist für Österreich. War das eine Absicht?
Nein, das glaube ich nicht. Nein, also an Volksschwenk habe ich eigentlich gar nicht so gedacht, muss ich gestehen. Also ich glaube, ich bin aber einfach von Natur wahrscheinlich auch ein sehr dem Humor nicht abgeneigter Mensch. Und also ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu karikaturhaft geworden. Also ich habe schon versucht, so ein bisschen auch noch einigermaßen am Boden zu bleiben. Ich weiß, manchmal ist das natürlich sehr klamaukig, aber manchmal glaube ich auch eher nicht so. Aber ich habe schon versucht, den Figuren hin und wieder doch mit Fairness entgegenzutreten. Also ich muss auch sagen, ich mag die alle total gern und ich wollte eigentlich keine Figur so richtig bloßstellen, sondern die liegen mir alle wahnsinnig am Herzen.
Also Sie machen sich nicht lustig?
Nein, nicht wirklich. Also es war jetzt nicht so das Ziel, mich so absolut übers Dorf lustig zu machen, sondern auch ihnen so ein bisschen Möglichkeit zu geben, auch so ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Aber ich glaube, es ist eher ein Lachen mit den Figuren als jetzt unbedingt über die Figuren.
Im Zusammenhang mit Ihrem Roman Blasmusik Pop, Wer Kaiser, wurde in den Feuilletons ja oft auch der Begriff Heimatroman strapaziert. Die einen nennen das Buch eine Parodie auf einen Heimatroman, andere brauchen Begriffe wie Anti-Heimatroman oder sogar Anti-Anti-Heimatroman. Wie würden Sie Ihr Genre definieren?
Also es ist kein Heimatroman, aber es ist auch kein Anti-Heimatroman, sondern ich bin halt schon wieder die nächste Generation. Also ich meine, gerade die österreichische Moderne, da war es ganz wichtig und ganz oft eben, dass auch gerade so auf Dörfer einfach sehr eingedroschen wurde und dass die Dörfer immer der Ort des Übels und des Schlimmen sind. Und ich glaube, was meine Generation wieder gelernt hat, ist das nicht so schwarz-weiß zu sehen, sondern mit bunten Farben und auch einfach Ironie. Also ich glaube, mir war es irgendwie wichtig, diesen Stereotypen wieder neue Seiten abzugewinnen und auch mit so ein bisschen einem Lächeln auf dieses Dorf zu blicken und einfach das jetzt nicht so als diesen Ort des Übels zu sehen. Also ganz im Gegenteil, ich habe, glaube ich, einfach versucht, das jetzt, wenn es ein Malbild wäre, einfach nicht nur mit Schwarz und Weiß, sondern mit ganz vielen bunten Buntstiften auszumalen.
Wir sprechen in dieser Reflexe-Ausgabe über den hochgelobten Debütroman von Wea Kaiser, Blasmusik Pop. Eine farbige, humorvolle Geschichte über eine hinterwäldlerische Dorfbevölkerung irgendwo in den Schweizer oder Österreicher Alpen. Und was dieses Buch besonders originell macht, ist die eigenwillige Sprache der lokalen Bevölkerung. Wir haben im Laufe der Sendung schon einige Kostproben gehört. Woher stammt dieser St. Petrianer Dialekt, Wea Kaiser?
Der ist eine Erfindung quasi von mir. Es war natürlich so, als ich dann ein Buch geschrieben habe, habe ich lange überlegt, wie soll ich das mit dem Dialekt machen, weil am Land in Österreich, Bayern, der Schweiz wird überall Dialekt gesprochen und für mich wäre es irgendwie seltsam gewesen, wenn meine Figuren jetzt Hochdeutsch reden und gleichzeitig ist ja auch Dialekt, also gerade in Österreich immer so ein Merkmal entweder vom Einschließen oder Ausschließen, also wenn eine kleine Gemeinschaft einen Dialekt hat und ein Mitglied hat diesen Dialekt nicht, dann wird der automatisch ausgeschlossen. Und mir war es irgendwie wichtig, das in dem Roman abzubilden. Und jetzt ist es aber so, dass ich ja mein Dorf nicht regional verorten wollte. Also es ist ja irgendwie, man weiß ja nicht genau, wo das jetzt liegen soll. Und hätte ich jetzt einen real existierenden Dialekt genommen, dann hätte man natürlich sofort sagen können, okay, das ist da und das ist da und das ist da. Und das wollte ich nicht. Und jetzt blieb mir halt nichts anderes übrig, als da irgendwie was selbst zusammenzubasteln, was es so einfach nicht gibt.
Und wie sind Sie da konkret vorgegangen?
Also am Anfang war ich da so ein bisschen so ziemlich planlos und verzweifelt und habe dann eines Tages, also ich habe ja Germanistik studiert und bin dann eines Tages zu meinem Linguistikprofessor, der sich sehr intensiv mit Dialekten beschäftigt, und habe ihm halt mein Problem erzählt. Habe gesagt, ja, ich habe jetzt wirklich da eine Schwierigkeit und haben Sie eine Idee, wie wir das lösen könnten? Und er saß dann so da und hat so geschaut und so, ja, Sie haben jetzt wirklich ein Problem, aber verwenden Sie doch einfach 5 Merkmale, die es in allen bayerischen Dialekten gibt, und basteln Sie die halt so ein bisschen neu zusammen. Also in manchen Wörtern schon, in anderen wieder nicht. Und ja, und das habe ich dann gemacht. Also da gibt es eben so diese 5 Merkmale, die wirklich ja alle bayerischen Dialekte von München bis Kärnten und von Tirol bis ins Burgenland irgendwie haben, und aus dem habe ich dann irgendwie versucht, was Neues zu basteln, aber gleichzeitig auch so, dass man es einigermaßen vielleicht verstehen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendeinen bayerischen Dialekt spricht selber.
Was sind denn das zum Beispiel für Merkmale?
Das ist zum Beispiel einfach so eine Vokalverdumpfung, also dass der Stein wird dann der Stor oder klein wird dann Klor, also dass man so die Vokale vertieft, oder dass das L fast wie ein eigener Vokal funktioniert. Also wenn das Wort voll wird dann foi, also das kriegt dann irgendwie so einen Vokalstatus, genau solche Dinge. Und das Lustige ist, was ich jetzt irgendwie gemerkt habe, also gerade so also Leser, die einen eigenen Dialekt haben, also einen bayerischen Dialekt, die stellen im Kopf dann alles, was halt für sie in meiner Sprache falsch ist, richtig. Mhm. Das ist ganz seltsam. Also zu mir kamen schon Leute, die sagten, ja, bei uns in Oberösterreich redet man so, oder meine Schwiegermutter in Tirol, die redet so, oder meine Tante aus dem Waldviertel redet so. Und ich dann gemerkt, alles, was dann halt bei mir am Papier irgendwie anders ist als in der Realität, drehen die dann automatisch um.
Gab es denn literarische Vorbilder für dieses Vorgehen?
Naja, also ich habe eigentlich versucht, irgendwie bei anderen Autoren ganz intensiv nachzulesen, wie machen die das, und habe dann aber festgestellt, es macht eh jeder irgendwie so, wie er glaubt. Also gerade in der österreichischen Literatur gibt es ja immer wieder Autoren, die ganz intensiv Dialekt geschrieben haben, oder auch, ich meine, in der Schweizer Literatur, ich habe mir auch sehr viele Schweizer Schriftsteller angeschaut, die mit Dialekt arbeiten, und habe dann aber gemerkt, jeder hat so seine eigene Strategie. Die einen halten sich ganz, ganz intensiv an die Art und Weise, wie es gesprochen wird. Die anderen gehen da so ein bisschen weg davon. Die anderen, ja, versuchen das wieder irgendwie mit speziellen Satzzeichen, mit Apostrophen und so weiter zu lösen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, wenn eh jeder das macht, was er irgendwie für gut hält, dann mache ich jetzt am besten einfach auch, was ich jetzt mal für gut halte.
Wir haben ja in der Schweiz Tim Krohn, das ist ein gebürtiger Deutscher. Der hat einen lokalen Dialekt aus dem Glarnerland quasi mit Hochsprache vermischt und dadurch ganz neue, ungewohnte Sprachbilder geschaffen. Also das ist für uns jetzt zum Beispiel ein typischer Vertreter, der da eben experimentiert mit Mischung aus Hochsprache und Dialekt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen.
Ja, ich habe Tim Krohn, habe ich auch so ein bisschen reingeblättert. Was natürlich für mich so schwierig war, weil dann natürlich, also die kleine Landdialekt verstehe ich natürlich nicht und konnte das deshalb auch nicht so wirklich einschätzen, was der da jetzt genau gemacht hat. Aber was ich einfach wirklich gut finde, so ist, dass es wieder so am Kommen ist. Also ich habe so einen Eindruck, gerade jetzt die jüngere Generation an Autoren hat da ein ganz befreites Verhältnis zum Schreiben oder zum Herumspielen vor allem mit Sprache. Und also ich finde, es wird eigentlich viel zu selten gemacht, dass jemand wirklich auch Dialekt einfach ins Schreiben hineinnimmt.
Sie haben es erwähnt, Wea Kaiser, Dialekt ist immer auch ein Mittel, Leute einzuschließen oder auszugrenzen. Das erfährt ja dann sehr stark ihre zweite Hauptfigur im Roman, Johannes Irwein. Er ist der Enkel vom Dorfarzt Johannes Gerlitzen und wird von ihm Hochdeutsch erzogen. Aber nicht nur die Sprache macht den Jungen in St. Petermanger zum Einzelgänger. Auch sonst geht er seinen eigenen Weg. Er hat vom Großvater die Leidenschaft für Bücher und für wissenschaftliche Experimente geerbt und wird später in der Pubertät die griechischen Philosophen entdecken. Einer hat es ihm besonders angetan, Herodot, einer der ganz großen Autoren der Weltgeschichte. Und Herodot ist ja dann auch ein wichtiges Thema im Roman. Inwiefern ist dieser Johannes Junior auch ein bisschen ein alter Ego von Ihnen, Wea Kaiser? Immerhin studieren Sie ja auch Altgriechisch.
Jetzt erwischen Sie meine schwache Stelle. Also ich glaube, im Johannes steckt ganz viel von mir drinnen und ich bin auch ein großer, großer Liebhaber von Herodot. Und ich schätze diesen Autor wirklich wahnsinnig, auch weil er so ein dynamisches Verständnis vom Erzählen hat. Also das ist auch nicht wirklich Geschichtsschreibung, was er macht, weil wenn jetzt irgendwie ihm eine fiktive Geschichte einfällt, die jetzt diese komplexen Zusammenhänge besser zusammenfassen können, als würde er jetzt einfach nur die Fakten und Daten erzählen, dann schwenkt er immer zur fiktiven Geschichte. Also ist auch schon so ein kleiner Fabulierer oder ein großer Fabulierer, besser gesagt. Cicero hat ihn als den Vater der Geschichtsschreibung bezeichnet. Und er war so der Erste, der damals einfach aus Griechenland rausging und sich mit anderen Völkern beschäftigt hat. Also in der griechischen Sprache gab es früher einfach nur zwei Worte für Menschen. Das eine ist Grieche, das andere ist Barbare. Und die Griechen hielten sich früher, oder machen es teilweise immer noch, aber das wollen wir jetzt nicht unterstellen, aber früher, so das antike Griechenland, die hielten sich einfach für die Spitze der Zivilisation, für das beste und tollste Volk der Welt. Und Herodot war der Erste, der dann rausging und auch die anderen Völker sich angeschaut hat, die Skythen, die Masandryner, die Kalyber und so weiter und auch sich überlegt hat, was ist denn das Tolle an den Völkern. Und was er eben gemacht hat, ist diesen Berg vor Augen einfach abbauen. Und ja, darum ging es mir auch irgendwie beim Schreiben, irgendwie so zu zeigen, dass auch außerhalb des Dorfes noch irgendwas ist für die Dorfbewohner und genauso, dass auch die Dorfbewohner irgendwie interessant sind.
Die Leute von St. Petermanger halten sich für die Krönung der Schöpfung. Ihnen fehlt der offene Blick von Herodot. Und das lassen sie dann eben auch den jungen Johannes spüren. Der Junge kommt vom Gymnasium nach Hause. Er hat die Matura verpatzt, weil er an der Prüfung mehr über Herodot wusste als der Experte. Und die alten Dorfbewohner versuchen, ihn zu trösten. Hören wir eine weitere Textstelle aus dem Roman.
Schau, Johannes. Wir haben schon immer gesagt, am Matura ist nix für wen, der was aus St. Peter ist. Macht da nix draus, meinte Altbürgermeister Ebersberger gutmütig. Doch Johannes nahm ihm diese Aussage übel. Weißt, Johannes, wir Menschen aus St. Peter haben andere Stärken. Wir sind alle keine Kopfmenschen, fügte Opa Rosbrand hinzu und lächelte. Wir haben das auch immer deinem Großvater gesagt, aber er hat ja nicht auf uns gehört. Der Großvater hat immer geglaubt, er muss in die Welt aussehen und am Ende ist er auch wieder zurückgekommen, weil er gemerkt hat, dass nirgendwo so schön ist wie in St. Peter. Weißt, Johannes, früher ist dein Großvater ein lässiger, gemütlicher Hauberer gewesen. Aber dann hat er zum Spinnen angefangen. Ich glaube, die ganzen Bircher haben ihn deppert gemacht. Opa Rosbrand tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn und die anderen nickten.
Wea Kaiser, diese Verteufelung des Kopfmenschen, das ist ja auch irgendwie ein Motiv, das sich durch den ganzen Roman zieht. Ist das eine Erfahrung, die Sie selber gemacht haben? Sind Sie ein Kopfmensch?
Ich bin leider manchmal auch ein bisschen zu verkopft. Also ich brauche manchmal meine endlos langen Theorien über das Einkaufen, bevor ich mal einkaufen gehen kann. Und ich empfinde immer wieder so eine ganz seltsame Verwunderung, wenn Menschen irgendwie dem Denken negativ gegenüberstehen oder vor allem, wenn einfach Menschen nicht neugierig sind. Also muss ja jetzt nicht jeder irgendwie versuchen, einen Nobelpreis zu gewinnen, aber was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, wenn man keine Neugier hat, wenn man wirklich einfach nicht sich interessiert, was es sonst so gibt in der Welt und einfach nur so den eigenen kleinen Garten quasi betrachtet. Das machen die St. Petrianer, also die interessieren sich nicht für den Rest der Welt und das ist auch das, was ich irgendwie an dieser Lebensform einfach so grauenhaft finde.
Hilft denn die Tatsache, dass man vielleicht eher ein Kopfmensch ist, wenn man so ein umfassendes Buch schreiben muss?
Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ich habe mir selbst das Leben wahnsinnig schwer gemacht. Ich habe immer wieder meine Theorien gehabt, wie man dann was schreiben muss und wie und was weiß ich was. Und auch wirklich Pläne gemacht und Strukturen gezeichnet. Und dann saß ich am Schreibtisch und habe dann irgendwie drei Sätze geschrieben und merkte auf einmal, ich kann all meine Pläne wieder wegwerfen. Denn Geschichten hören nicht auf Pläne. Und Geschichten, habe ich die Erfahrung gemacht, oder zumindest meine, die machen in den seltensten Fällen die Dinge, die ich auch wirklich möchte. Und ich glaube, für mich war das Schreiben dieses Buches irgendwie auch eine Lehre, mal auf den Bauch zu hören, mal dem Gefühl zu folgen und irgendwie den Figuren zuzuhören. Und ja, ich glaube, so richtig gut wurde das Schreiben dann erst, dass ich irgendwie gelernt habe, auch loszulassen und irgendwie mich selbst auch so kleiner zu machen und wirklich rein die Geschichte zu verfolgen und jetzt nicht unbedingt meine Pläne und Ziele und verkopften Theorien.
Sie haben ja noch ein Auslandssemester in Zürich verbracht. Teile dieses Buches sind in Zürich entstanden. Inwiefern hat sie auch unser Land inspiriert?
Ich glaube, das war für mich ein wahnsinnig wichtiges halbes Jahr. Also die letzte Fassung, also so wie sie vorliegt, ist wirklich, glaube ich, zu 98% im Geburtshaus von Gottfried Keller entstanden. Da habe ich nämlich am Dachboden eben mit 5 wunderbaren Luzerner Jungs zusammen gewohnt. Und was für mich irgendwie in der Schweiz wahnsinnig toll war, ist, dass es auch sehr viele kleine Strukturen, also kleinere Gemeinschaften gibt. Also dass wirklich die Menschen sehr aufeinander Rücksicht nehmen und sich miteinander beschäftigen, wie man es halt in Dörfern auch hat. Und wir sind oft in die Berge gefahren und das war dann eigentlich mein erster Kontakt mit Bergen, muss ich gestehen. Also ich habe mit den österreichischen Bergen irgendwie weniger zu tun als mit den Schweizer Bergen. Und es ist jetzt auch am Ende ja ein Schweizer Berg vorne am Cover. Und zwar, das ist das Tinzenhorn zwischen St. Moritz und Davos. Also ich habe einfach in der Schweiz wahnsinnig viel über Geografie und Topografie irgendwie gelernt. Also als ich irgendwie durch die Schweizer Berge gefahren bin, wurde mir erstmals bewusst, dass mein Dorf auch irgendwie einen Gletscher braucht oder irgendetwas, um Trinkwasser zu bekommen. Denn anfangs habe ich gedacht, die sitzen einfach auf einem Berg drauf, aber das wäre dann ein bisschen problematisch mit der Wasserversorgung geworden. Und deswegen liegt das Dorf jetzt in den Sporzer Alpen und Sporz ist ja auch ein Ort in Graubünden, der mich eben dazu inspiriert hat. Ich glaube, sicher ohne mein halbes Jahr in der Schweiz hätte ich dieses Buch sicher so nicht schreiben können.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.